Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen zu Folge 15 unseres Fidelity-Podcasts. Natürlich wieder mit uns beiden weißen alten Männern, mit meinem Chefredakteur Carsten Barnbeck und mit mir Frank Lechtenberg. Hi Carsten.
Grüß Gott.
Du bist voll ausgeruht, du kannst heute richtig viel erzählen. Du warst gerade im Urlaub, das darf ich verraten. und wie das so ist nach dem Urlaub, jetzt kommen die Aufgaben. Und das heißt, wir müssen den neuen Podcast machen, Schrägstrich, wir dürfen den neuen Podcast machen, denn unsere Ausgabe 75 ist draußen. Und wie ihr, wie Sie das schon mitbekommen haben, immer zur Veröffentlichung einer neuen Ausgabe unseres gedruckten Magazins gibt es auch ein paar Infos aus diesem Magazin, nicht alle, in diesem Podcast und ein bisschen was drumherum. Also die 75, schönes Heft, wie immer natürlich. Und wir haben ziemlich viel teure Lautsprecher drin. Das darf ich mal so sagen. Ich glaube, das ist so ein leichter Schwerpunkt, aber die sind auch alle echt außergewöhnlich.
Das stimmt.
Also wo würdest du ansetzen? Ich würde ansetzen bei einem Subwoofer für über 30.000 Euro. Da muss man echt sagen, Leute, das ist speziell und teuer. Ist es denn auch gut? Du hast ihn gehört.
Ja, also der ist verflixt gut. Also das ist tatsächlich, tatsächlich reden wir vom Wilson Banish IGX, also der Infraschallgenerator. IGX heißt es Infraschall? Ach, ist egal. Also es ist der Infraschallgenerator X gewissermaßen. Ich bin jetzt gerade über das, ich habe versucht, die Abkürzung in den Kopf zu kriegen und bin über das X gestolpert, das einfach nichts bedeutet.
Besonders.
Ja, man muss mal ganz klipp und klar sagen, dass Subwoofer ja bekanntermaßen ein Thema voller Missverständnisse und Hürden ist. Und es gibt ja da diesen berühmten Spruch, dass der Laie den Subwoofer irgendwie 12 Dezibel zu laut stellt und der Fachmann immer noch 6 Dezibel. Und der IGX ist ein Subwoofer, der sich da im Grunde genommen so ein bisschen rausnehmen kann. Und zwar ist das ein expliziter Musik-Subwoofer. Das bedeutet, jeder, der ein Heimkino hat oder gerne Filme schaut und einen Subwoofer nutzen möchte, um das Bassfundament seiner Lautsprecher nach unten um eine Oktave zu erweitern und ordentlich nach oben zu pushen, ist hier völlig falsch, weil der IGX wird entwickelt, um die Basswiedergabe von gerne auch größeren Standlautsprechern zu verbessern. Wenn man ihn kombiniert mit Kompaktlautsprechern zum Beispiel, dann sollten es kompakte sein, die auch verdammt weit runterkommen per se, was ja heutzutage eigentlich gar kein großes Hexenwerk mehr ist. Weil es ist wirklich ein Subwoofer, der mit einer Dauerleistung von roundabout 100 Watt oder so jetzt nicht die Puste hat, um irgendwie ein gewitterstilgerecht rüberzubringen und das Sofa im Zimmer zu verrücken, sondern es wird hier wirklich auf die Integration Wert gelegt. Das bedeutet,
also es ist jetzt kein Heimkino-Subwoofer, sondern
überhaupt nicht.
Hi-Fi, High-End-Subwoofer.
Exakt. Und er ist natürlich in erster Linie gedacht, um die hauseigenen Lautsprechermodelle so von der Act aufwärts zu untermauern, was auch der Preis nahelegt. Den jetzt zum Beispiel mit einer, keine Ahnung, 5.000 Euro Box zu kombinieren wäre, also das macht akustisch durchaus Sinn, aber das wird in der Praxis sehr, 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 sehr selten passieren. Und das Faszinierende daran ist, wenn man einen Lautsprecher für diesen Preis in den Markt wirft, muss man sich natürlich der Frage ausgesetzt sehen, warum kostet das Ding die Hölle? Und da hat Wilson Banish wirklich verdammt viele Antworten, warum das so ist, weil nämlich im Grunde genommen nichts, aber auch absolut gar nichts am Design dieses Subwoofers von der Stange genommen ist. Das bestenfalls gilt das noch für das Verstärkermodul, das irgendwo eingekauft wird. Da haben wir uns jetzt gar nicht so weit mit auseinandersetzen können, weil der Subwoofer ist so fest verbaut, man kann ihn auch nicht öffnen, man kann da nicht reinschauen und nicht sehen. Es gibt im Artikel ein paar Bilder von dem Innenskelett, das uns der Hersteller zur Verfügung gestellt hat. Und da sieht man auch, die Besonderheit daran ist einmal der sehr, sehr ausgefallene nach oben, also der sitzt nach oben, strahlt er ab, der riesige Basstreiber, der so trompetenförmig gebaut ist und in einem Doppelantrieb sitzt. Das heißt, im Inneren des Subwoofers gibt es einen riesigen Metallkern. Da sitzt oben ein Magnetantrieb und unterhalb des Subwoofers gibt es ebenfalls einen, sodass der in beide Richtungen im Push-Pull angetrieben wird, was natürlich zu einem besonders stabilen andere, eigentlich muss man sich die Frage stellen, warum das nicht jeder Hersteller so macht. Preisfrage, ist natürlich ein bisschen, ja genau, Preisfrage, Aufwand. Der zweite Vorteil, der daraus resultiert, ist eben nicht nur der besonders saubere und kräftige Antrieb, sondern der Subwoofer ist im Zentrum auch perfekt zentriert. Mhm. Und die Sicke selbst, die außen hin bei vielen Basstreibern ja so ein Aufbrechmoment erzeugt dadurch, die hält den Treiber ja fest. Richtig. In dem Moment, wo die Membran beschleunigt, bewegt sich die gesamte Membran, aber nach außen hin zu den Sicken wird die Bewegung geringer. Mhm. Das ist oft ein Problem, weshalb also bei der Suche nach Verzerrungen stolpert man immer wieder über genau diesen Punkt, dass die Sicke eben bremsend wirkt. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist einfach nur so ein bisschen Stoff, der verhindert, dass Staub ins Innere des Gehäuses kommt. Ansonsten kann sich dieser Treiber völlig frei bewegen. Und das sind alles so Aspekte, die man dann am Ende eben im Hörraum auch wahrnehmen kann. Das, was wahrscheinlich das Markanteste an diesem Subwoofer ist, Verzeihung, soll ich ja nicht sagen, es ist ein Infraschallgenerator. Ja. das Verzauberndste daran ist, das erste Mal, dass ich überhaupt selbst mit einem Subwoofer konfrontiert war, der keine Fehleinstellungen kennt. Also egal, welche Übergangsfrequenz, welchen Pegel, welche Phase man da einstellt, der fügt sich irgendwie ein. Und man kann es von dem Punkt aus nur noch verbessern. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und daran merkt man eben auch dieses dezente, zurückhaltende Konzept, das dem zugrunde liegt, dass der Infraschallgenerator eben einfach nur unterstützen soll, um die Basswiedergabe insgesamt zu verbessern. Und nicht sich die Aufgabe auf die Fahne schreibt, den Bass selbst zu erzeugen. Das ist nicht seine Aufgabe. Einen ganz lustigen Twist haben die noch eingebaut. Und zwar gibt es hinten, wie üblich, XLR und Zinch-Stereo-Eingänge, dass ich das Signal von der Vorstufe einspeisen kann. Ich kann allerdings auch über einen Hochpegel, einen High-Gain-Eingang, kann ich in so einen Abschwächer reingehen, sodass der interne Verstärker überbrückt wird. Also ich benutze dann meinen eigenen Vollverstärker, um den Subwoofer anzutreiben. Das hat einfach den Grund, um noch so das letzte Quäntchen an Homogenität reinzuzaubern. Und ich sage, das ist schon alles ganz toll, was der macht. Aber ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den über meinen Verstärker mit antreibe. Ich muss zugeben, wir konnten das nicht ausprobieren, weil die Kabellänge zu gering war. Da ist so ein 2,5 Meter Kabel beigelegt, das bei uns einfach nicht gereicht hat, um zur Endstufe zu kommen, die just auf der anderen Seite der Anlage stand, weil man braucht ja zugegebenermaßen auch Platz für den sehr ausladenden Woofer. Und trotzdem soll das eben nochmal so das letzte Quäntchen in Homogenität reinbringen können.
Homogenität ist auch, glaube ich, das Stichwort bei dem kleinen, vielleicht sogar passenden Lautsprecher zu diesem Tiefton-Generator, den du gerade beschrieben hast. Ich hatte ja die Rido TD1.2. Das ist ein völlig, also die Ridos sind, glaube ich, bekannt als solches. Auch die Vorgängerlinien sind bekannt als solches, aber das Ding ist komplett überarbeitet. Da sind überarbeitet Treiber drin, das Gehäuse ist überarbeitet. Also eigentlich sehen die nur noch ähnlich aus, sind aber eigentlich komplett was Neues. Sind aber auch in der Preisrange, wo ich sagen würde, okay, das könnte zu diesem Wilson Banish passen, weil wir für einen Kompaktlautsprecher bei jenseits der 20.000 Euro liegen. Das ist sowas, da musste ich auch, als ich den dann aufgestellt habe, erstmal durchatmen. Und dementsprechend war natürlich der Erwartungshorizont. So, jetzt steht da wirklich auf einem gut gemachten Ständer, der war dann mit dabei, der dankenswerterweise komplett montiert kommt. Das heißt, also hat man keine Probleme, weil der hat so einen Federmechanismus, der ganz gut gemacht ist. Die kann von vorn nach hinten ein bisschen sich bewegen. Der Lautsprecher nur zur Seite nicht. Wenn ich da was zu bemängeln hätte, ist, dass das Eigengewicht dieses Lautsprecherständers sehr gering ist im Vergleich zu dem der Lautsprecher. Insofern der Schwerpunkt relativ weit oben ist. Und wenn jemand sehr ausladend staubsaugt, beziehungsweise jüngere Menschen im Haushalt hat, könnte das zum Verhängnis werden. Muss es jetzt aber nicht. Also, ne, wenn ich einen Hörraum habe und in dieser Preisliga habe ich meistens auch einen eigenen Hörraum, ist das vielleicht nicht das Problem. Warum ist das Ding so teuer? Also zum einen ist es wirklich exorbitant gut in Sachen Raumabbildung. Da macht den Ridos echt keiner was vor. Das ist gestochen scharf, gemalt auf die Klangleinwand, wo ist welches Instrument in der Produktion, man muss ja auch dann manchmal so sagen, in der Produktion gewollt. Ja, also wo soll das denn dementsprechend stattfinden? Und Was auch klasse ist, auch da danke Raido, ist, dass wenn ich Stimmen habe und die sind fett produziert, ist es dann fett produziert? Sind die Stimmen sehr natürlich aufgenommen? Kommen sie ganz natürlich? Also der macht da keinen Sound, der Lautsprecher, sondern der stellt das so dar, wie es im Studio gedacht ist und niemals dieses Larger than Life, also nicht dieser direkte Wow-Effekt, wo du denkst, oh, was für ein Riesending, weil ich meine, wenn man sich die ganzen Promo-Texte von Raido anguckt, dann ist das der größt klingende kleine Lautsprecher, den es gibt. Müssen sie natürlich auch irgendwo sagen, aber der kann auch nicht zaubern. Das heißt, die Stimme klingt immer natürlich, ist immer, wenn sie so gemischt ist, in der Mitte und ich kann die Instrumente davon trennen und es ist trotzdem nicht so sezierend, dass es nicht mehr zusammenpasst. Alles top, alles gut. Wirkungsgrad auch inzwischen besser, 87 dB. Ich habe es auch an der Röhre probiert. Läuft. Jetzt kommt mein kleines Aber. Das ist eine Bassreflexkonstruktion, die auf einem Ständer steht, die sehr weit runter geht, aber die Energie im Tieftonbereich ist auch die Energie, die eine Bassreflexkonstruktion dieser Größe bringen kann, rein physikalisch. Egal wie gut der Treiber ist, da komme ich gleich noch ganz kurz drauf. Du hast immer so ein bisschen mehr Energie als Definition im ganz tiefen Tieftonbereich. Und da ist dann auch noch der Unterschied auch zu den Raido-Standlautsprechern da. Ja, also da, wenn du halt vom Lautsprecher selber und mehr Membranfläche hast und mehr Volumen hast, geht einfach nochmal ein Stückchen mehr. Das kann dieser Lautsprecher nicht. Ich sag mal, in Räumen bis 20 Quadratmeter wirst du dann nichts vermissen und du wirst auch wahrscheinlich keinen Subwoofer haben wollen, weil die wirklich auch schon wirklich groß klingt. Aber im unteren Bereich hört man ganz genau hin, ist es doch eine Bassreflexbox. Also das muss ich dann sagen, also was sie vielleicht von einem Monitor da unterscheidet. Warum ist die so teuer? Ich habe mich das gefragt. Es liegt an den verwendeten Materialien und an dieser kompletten Überarbeitung und an dieser Fertigungstiefe, die Raido da an den Tag gelegt hat. Und ich sag nur mal so, pro Tiefmitteltöner ist die Beschichtung aus 1,5 Karat Diamant. Wenn du jetzt die Karatpreise Diamanten mal guckst, kommt schon einiges zusammen. Das heißt, du hast da als Pärchen hast du 3 Karat Diamant im Raum stehen. Schatz, ich habe 3 Karat für uns. Das ist vielleicht ein Argument. Ja, und ich glaube, das macht auch diese Definition, diese absolute Sauberkeit der Darstellung der Instrumente bis etwa 80, 85 Hertz aus. Dann, wie gesagt, muss einem das wert sein. Dann ist es ein sehr geiler Lautsprecher, aber jenseits der 20.000 gibt es auch Mitbewerber und vielleicht, je nach Raumgröße, muss man sich überlegen, vielleicht auch einen Standlautsprecher zu holen. Beim kleinen Raum, wenn du jetzt einen Hörraum hast, so 15 Quadratmeter, gibt es ja auch sehr häufig, dann ist das echt eine fette Empfehlung, wenn man das Budget hat, ne? Aber lest euch das durch. Also man sieht, ich bin so ein bisschen auf der einen Seite überwältigt von dieser Raumabbildung von dem Lautsprecher, habe aber echt immer Bauchschmerzen bei diesem Preis. Und das muss man echt auch mal sagen. Und ich habe es auch geschrieben, dass ja, also nur weil der so teuer ist, überragt der nicht alles in dieser Preisrange. Aber er hat so ein paar Eigenarten, die, was andere können, einfach besser macht. Das muss man schon so sagen. Also bisschen gespalten. Lest euch das durch in der aktuellen Ausgabe 75. Da kommen dann auch ein bisschen mehr Details noch, warum das Ding so viel kostet, wie es denn kostet.
Ja, die interessant finde ich, dass du an der Stelle den kleinen und den großen Hörraum ins Gespräch bringst, weil das ist tatsächlich eine Sache, die häufig vergessen wird, dass Lautsprecher ja für bestimmte Umgebungen geschaffen werden. Das bedeutet, dass da tut man sich natürlich immer schwer mit, das zu beurteilen, weil wir im Zweifel jeder für sich gesehen nur einen Hörraum zur Verfügung haben, um solche Produkte auszuprobieren und können dann am Ende sagen, ja, hier funktioniert er oder nee, ich hätte doch lieber einen kleineren nehmen sollen oder eben umgekehrt. Aber es wird halt ganz, ganz häufig übersehen, dass die Klangsignatur von so einem Produkt da eben auch an den Raum gebunden ist. Da bin ich momentan so ein bisschen drauf angefixt, weil wir natürlich mit dem jetzt gerade umgezogenen Verlag noch dabei sind, unseren Hörraum zu designen. Und da haben wir nämlich gerade den Fall gehabt, das ist ebenfalls ein Produkt, das wir in der Ausgabe besprochen haben, die PS Audio FR10, die uns kredenzt wurde als die FR für kleine Räume. Wobei okay. Man sich wundert, was diese Aussage soll, wenn man sie sich anschaut. Das ist nämlich ein ziemlich kapitaler Standlautsprecher.
Wirkt aber optisch relativ schlank, finde ich.
Also ja, die wirkt
von der Wirkung her. Hm?
Das ist wirklich ein sehr, sehr gefälliges Design. Die ist schön abgerundet und die ist nicht so zugekleistert mit Elementen, sondern wenn man die vor sich stehen hat, blicken einen oben die Magnetostaten an und unten hat diese zwei Bässe sitzen. Alles sehr, sehr schön und aufgeräumt aufgebaut. Aber wir waren doch auch überrascht, das ist tatsächlich ein Lautsprecher, der direkt abgeleitet ist von der großen Schwester FR30. Mhm. Das ist ja eine ziemlich, ziemlich große Standbox. Die tatsächlich anscheinend für Räume gedacht ist, die etwas kleiner sind noch als unser Hörraum mit seinen 55 Quadratmetern. Mhm. Denn da merkte man schon irgendwie, Gott sei Dank haben wir den Wilson Banish IGX im Haus gehabt. Ansonsten hätte das da eng werden können. Da vertut man sich auch manchmal schnell, weil Größe allein sagt erstmal nichts über das Können. Wir haben ja genauso umgekehrt auch schon Kompaktlautsprecher erlebt, die irgendwie tiefenentspannt bis, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber bis 40 Hertz gibt's schon einige Lautsprecher, die da ziemlich cool mithalten können.
Also, ne, wie gesagt, ich will da auch nicht missverstanden werden, die Raidos gehen super tief runter.
Ja.
Es fehlt mir nur ein Tacken an Definition da unten, aber richtig runter und auch messbar gehen die, auf jeden Fall. Und deswegen, die klingen sehr groß. Ja. Zurück zu dir.
Nö, überhaupt kein Ding. Die, bleiben wir aber bei der FR10, ganz genau. Das ist tatsächlich ist das nicht einfach nur ein kleinerer Ableger von der FR30, sondern die bekam, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, bekam die einen neuen Magnetostaten für den Mitteltonbereich spendiert, den die große noch gar nicht hat, die 30er, der wohl einen derart hohen Wirkungsgrad hat, dass der in dem Lautsprecher selbst, um in das Konzept zu passen, musste der wohl um 10 Dezibel zurückgedreht werden.
Okay.
Was schon eine stolze Zahl ist, damit der Lautsprecher mit seinen insgesamt so um die 85, 86, 87 Dezibel Wirkungsgrad nicht zu mittenlastig wird. Und das merkt man dem Lautsprecher auch an, gerade in den Mitten bei der Instrumentenwiedergabe, bei der Stimmabbildung hat die eine unglaubliche Transparenz. Und ich musste da eben so ein bisschen schmunzeln, als du von dieser unglaublichen Bühnenabbildung und Abbildungstiefe gesprochen hast.
Ja.
Weil das kann man der FR10 allemal auch nachsagen, dass mit ihren zwei Doppelmagnetostaten, also muss man, die hat oben einen kleinen Magnetostat von, ich glaube, 2,5 Zentimeter Durchmesser. Nein, Durchmesser ist falsch, Diagonale natürlich an der Stelle. Und darunter sitzt ein langgestreckter Magnetostat, der sieht aus, als wären das drei von den Hochtönern untereinander gestapelt, das ist der Mitteltöner. Und das Ganze, ja, das Konzept funktioniert hervorragend und die Basswiedergabe wird an der Stelle nicht durch Bassreflex umgesetzt, sondern ist an der Rückseite mit drei riesigen Radiatoren, also Passivmembranen realisiert, die auf den ersten Blick sehr, sehr seltsam aussehen, weil da sind von hinten wie so Kunstfaser, irgendein Dämmmaterial ist da draufgeklebt. Sieht ein bisschen aus, als hätte das jemand mit der Laubsäge ausgesägt und da draufgeleimt, um natürlich die Membranfläche zu beschweren, damit diese Passivmembranen, die ja kein Antriebssystem haben, entsprechend auch keinen Bremsmechanismus, damit die nicht so unkontrolliert herumwobbeln. Und das garantiert aber trotzdem einen sehr, sehr sauberen Übergang. Also eben dieses Bassreflexproblem, das man ja häufig hat, das gibt's da nicht. Man muss aber trotzdem, also es ist, obwohl es ein Standlautsprecher ist, muss man sich mal anhören, ist er nicht unbedingt für Räume bis 100 Quadratmeter gedacht, sondern eher so für, sagen wir mal, 35, 40 Quadratmeter, rate ich mir jetzt mal zurecht, kann er sehr, sehr gut bedienen. Also große, normale Hörräume.
Da haben wir ja noch einen Lautsprecher, wieder ganz anderes Prinzip, nämlich einen Aktivlautsprecher in der aktuellen Ausgabe drin. Auch nicht so günstig, aber kommt aus dem Studiobereich und ist schon eher so ein Monitor, möchte ich sagen. Das ist die Manga C1, eine Aktivabhöre mit dem Biegewellenwandler, den man ja kennt. Was kann der, was andere vielleicht nicht können?
Der Neuner Stern. Das ist ja mit Sicherheit einer der berühmtesten Anblicke, die man überhaupt haben kann. Dieser neunzackige Stern, der zu dem Biegewellenwandler von Manga gehört, kann man vielleicht mal kurz erklären. Biegewellenwandler bedeutet, wir haben hier im Grunde genommen eine Folie, eine Membranfläche, die in der Mitte angeregt wird und die Wellen verlaufen vom Zentrum aus nach außen. Und da findet im Grunde genommen so eine Art natürliche Sortierung statt, weil die hochfrequenten Schwingungen sich mit einer anderen Geschwindigkeit ausbreiten als die Tieffrequenten, sieht das auf der Biege, auf der dieser kreisrunden Biegewellenscheibe so aus, dass die Höhen eher im Zentrum stattfinden, die Mitten so im mittleren Bereich des Lautsprechers und die Bässe die Tieftonfrequenzen. Wobei ich das hier in ganz dicken Anführungsstrichen sehen möchte, weil ich glaube, der Biegewellenwandler läuft bei so einem Lautsprecher bis 440 Hertz runter, 400, 440, irgendwo in dem Bereich. Also es sind eigentlich untere Mitten. Und die finden relativ weit außen auf der Membran statt. Dieser neunzackige Stern, den wir außen sehen, sorgt einfach dafür, dass sich die tieferen Schwingungen nach außen in diese Zacken hinein totlaufen. Es gibt so per Definition in diesem Wandler keine Kantenreflexionen. Muss man sich so vorstellen, wenn ich eine kreisrunde Membran habe, wie unser zuvor genannter Subwoofer, die fest eingehängt ist, dann läuft die Basswelle oder generell die wiedergegebene Welle nach außen an den Rand des Treibers, wird da reflektiert und läuft wieder zurück in die Mitte. Und dadurch habe ich eben Aufwiegelungen, Phasenauslöschungen, all diese Phänomene können auf der Membranfläche auftreten. Das hat der ein oder andere sicher schon mal gesehen. Manche Hersteller geben so Wellenspektren von ihren Membranen raus, wo man sehen kann, welche Frequenz auf welchem Bereich besonders gut oder besonders problematisch wiedergegeben wird. Und das sieht immer aus wie ein wirres Chaos. Und genau das versucht der Biegewellenwandler zu vermeiden, indem er auch noch dafür sorgt, ich glaube, diese Folie, diese Membran, die Manga da einsetzt, ist nicht überall gleich stark. Also die wird nach außen hin dicker, wenn ich jetzt richtig rumdenke, so dass eben dafür gesorgt wird, dass die hohen Frequenzen, die ohnehin nur in der Mitte wiedergegeben werden, auch physikalisch gar nicht nach außen laufen können, weil die dadurch das dickere Material eben ausgebremst werden. Und das sorgt für eine, gleichzeitig haben wir eine Einpunktquelle, also einen einzigen Treiber, der fast das gesamte Spektrum wiedergibt, abgesehen vom Bass, der von einem separaten Treiber.
Genau, der sitzt drunter eigentlich.
Der sitzt mitten drunter, richtig. Mhm. Und dadurch habe ich hier eine nahezu perfekte Einpunktquelle, die nur nach unten ein wenig untermauert wird. Und das Ganze, also der Punkt, den man da am meisten hervorheben muss, ist das, was du eben gesagt hast, nämlich ein Monitorlautsprecher. Und so ist die auch wahrzunehmen. Also die Aufgabe des Lautsprechers ist an dieser Stelle, genau das in den Raum zu projizieren, was im Studio auch in irgendeiner Form abgemischt wurde. Mhm. Natürlich wieder mit der kleinen Einschränkung, dass man den Studioraum nicht automatisch zur Verfügung hat mit seiner Dämpfung und so weiter und so fort. Auch das spielt ja eine Rolle. Aber trotzdem ist das tatsächlich so ein Begriff, der immer wieder auftaucht, der Monitor, den gar nicht so viele Lautsprecher wirklich erfüllen. Bei der Raido kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist. Aber viele Lautsprecher werden ja auch mit der Zielsetzung auf eine Umgebung hin konzipiert. Wir hatten das zum Beispiel mal, das war ein DALI-Lautsprecher, das ist schon ewig her. Da gab es mal einen DALI-Lautsprecher, der in der Messtechnik genauso wie viele B&Ws übrigens verrückte Sachen gemacht hat. Und der Hintergrund war schlichtweg, da gab es in den oberen Mitten gab es komische Ausschläge bei der Messung, dass diese Lautsprecher insbesondere für die Märkte entwickelt werden, wo sie sich besonders gut verkaufen natürlich. Und das war in dem Fall Ostasien und das waren die USA. Und da sind die Wohnzimmer völlig anders aufgebaut und ausgestattet als in Europa oder auch in England, wo alles ja so ein bisschen plüschiger ist, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja.
Und da werden Lautsprecher natürlich auch im Sounddesign ein bisschen an die Designation sozusagen angepasst. Das heißt, Monitor ist immer ein sehr, sehr gern benutztes Werbeargument. Aber wenn man da mal so ein bisschen hinterschaut, ist es oft gar nicht so weit her. Aber bei der Manga, da geht das garantiert auf. Weil die klingt, wenn die Aufnahme nüchtern und eher mit dünnem Bass abgemischt wurde, dann klingt die auch so. Wird man sich sehr schnell wünschen, mal ganz kurz aufzustehen. Hinter dem Lautsprecher gibt es kleine, man kann mit einem Schraubenzieher kann man den Bass leicht anheben. Sind sogar wundervolle Diagramme an dem Lautsprecher. Und die sind auch explizit, ist da erlaubt, mit rumzuspielen. Wenn man das Gefühl hat, der Lautsprecher macht zu Hause zu wenig Bass, nix wie ran, Schraubenzieher dran und mal ausprobieren. Das
so
lässt sich alles ganz, ganz einfach, genau, das lässt sich ganz einfach zurücksetzen. Und da muss man mal, stolpere da immer wieder drüber, gerade in den 90er Jahren, als Purismus alles war, ist irgendwie die Rolle von dem Klangregelwerk, vom Equalizer völlig in Verruf geraten, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Was man damals so ein bisschen ins Visier genommen hat, war so dieser össelige Fünfband-Equalizer an irgendwelchen Kompaktanlagen aus Kunststoff und die Loudness-Schaltung, die nichts taugte. Aber bei vielen Produkten wie so einer Echo-Phase-Vorstufe oder bei diesem Manga-Lautsprecher, wenn da Filter dran sind, dann kann man die auch einsetzen. Gibt es überhaupt keine Kopfschmerzen bei.
Zumal auch die Abstimmung natürlich 100% passt, weil wir eben aktiv unterwegs sind. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis zu verraten, aber das bringt schon mal immer noch mal einen Unterschied, ob ich da quasi Kabel und Endstufe aus der Gleichung nehme, ja, und schon direkt die Treiber ansteuere oder ja, eben das noch mal zusätzlich drin habe. Auch das ist natürlich Spielwiese. Auch da kann man seinen eigenen Klangvorstellungen frönen. Aber wenn es denn direkt sein soll, / monitorhaft, ist die Aktivlösung aus meiner Sicht auch immer die bessere und ja, objektivere.
Auf jeden Fall die, wo man weniger Zeit einwenden wird, um die perfekte Lösung zu finden. Das muss man, ich glaube, so muss man das sehen. Natürlich, man hat ja immer wieder, das ist ja tatsächlich so ein Grabenkampf. Es gibt so die passive Fraktion, die sagt, da habe ich mehr Flexibilität mit den Kabeln und die Endstufen kann ich wechseln oder den Vollverstärker und dies und das und jenes. Ja. Und tatsächlich, wenn ich irgendwie in 8 Jahren das Gefühl habe, ich bin mit dem System nicht mehr ganz zufrieden, ist es dann einfacher, mal eine Endstufe auszutauschen oder einen neuen Lautsprecher zu kaufen. Bei der aktiven ist es aber so, dass eben von vornherein alles zueinander passt. Das kann ich passiv auch erreichen, wenn ich irgendwie den Mut, das Portemonnaie und die Nerven habe, irgendwie 65 unterschiedliche Varianten oder Kombinationen auszuprobieren. Deshalb ist das immer irgendwie die konvenientere Lösung, die komischerweise völlig zu Unrecht nach wie vor so ein bisschen unter Beschuss steht, wie ich finde. Was man bei der Manga übrigens, um nochmal auf den Lautsprecher zurückzukommen, hervorheben muss, ist die unglaublich tolle, das ganze System ist irgendwie auf Usability ausgelegt. Wenn man sich eine Manga-Box ansieht, dann ist man im ersten Moment so ein bisschen begeistert von der Form follows Function, ist alles sehr kubisch aufgebaut, gerade Linien, sehr völlig schnörkellos. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass sie da gar keinen großen Designer bemüht haben, sondern das ist alles einfach für maximale Funktion ausgelegt, weil das in erster Linie mal ein Studio-Lautsprecher ist. Und man sieht einfach, der Fuß zum Beispiel, die Fußkonstruktion, die dazugehört, ist so kubisch aufgebaut, damit der einfach bei fast allen Manga-Lautsprechern unten ins Gehäuse reinpasst. Dann sieht man so, die haben oben am Kopf die Lautsprecher. Und unten an dem Fuß sind Griffe. Ich muss zugeben, ich habe mich da noch nie wirklich mit beschäftigt. Ich kenne die Dinger schon seit Ewigkeiten. Ich habe das immer für schwarze Griffe gehalten, an denen man die Lautsprecher zu zweit mal schnell durch die Gegend schleifen kann. Mir ist noch nie aufgefallen, das ist uns jetzt erst bewusst geworden. Wenn man den oberen Griff nimmt und den Lautsprecher sich entgegenkippt, wird der untere automatisch zu einer Rolle. Und dann kann ich dem ganzen Lautsprecher wie so eine Sackkarre, muss man vorsichtig machen, weil zu groß ist das Ding auch nicht. Aber du kannst sie ganz wunderbar einmal quer durch die ganze Wohnung kullern und wieder zurück, wenn du das möchtest. Also jetzt, wenn man zum Beispiel im Wohnzimmer mal schnell irgendwie Platz braucht oder sowas, ist die rapzapp zur Seite gerollt. Und das sind lauter so Kleinigkeiten. Oder wie ich eben schon erwähnt habe, der Equalizer lässt sich nicht einfach verstellen, sondern ich muss da mit so einem kleinen Stromprüfer-Schraubenzieher am besten, geht man da rein und dreht mal so ein bisschen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass man im Tonstudio halt nicht versehentlich drankommen soll und hat dann das Setup versaut. Und all solche Kleinigkeiten.
Wirklich einmal eingerichtet und dann ist das für den Raum das Ding. Ja.
Dann kann nichts mehr schiefgehen, wenn das einmal stimmt. Und das sind so die Kleinigkeiten, die mir ja sehr, sehr gut gefallen haben. Ich muss dazu sagen, ich habe den gar nicht selber getestet, aber ich habe mit dem Hörraum ein paar Mal erleben und hören können. Und habe auch schon andere Modelle vom Hersteller selbst im Hörraum gehabt und war immer irgendwie begeistert von den Lautsprechern, weil die so eine ganz eigene Klangästhetik haben, so ein bisschen was Feineres, aber unfassbar sauber und diese Abbildung in den Mitten und Höhen finde ich einfach grandios von dieser Einpunktquelle.
Wir haben jetzt über die Verstärker gesprochen, die gibt es natürlich auch extern und dann als Monos und ich weiß nicht, ob es unsere teuersten bisher waren, aber wir hatten die Linn Climax Solo 800 gehört. Also wir waren unterwegs. Wir waren unterwegs, weil die haben ich habe es auch auf der Messe gehört, aber die haben einen lässigen Preis, das Wort lässig finde ich hier sehr angebracht, von
44.630
pro Kanal. Ja, das ist ein Monos. Das heißt also zusammen, vielleicht kann man beim Händler noch ein, 200 Euro runtergehen, sodass die 630 auf 600 kommen, dann weiß ich nicht. Aber es ist schon richtiges Pfund für aber auch eine relativ geile Endstufe, muss man auch sagen.
Oh ja, also du merkst schon an meiner Reaktion.
Sehnsüchtig. Oh ja.
Es ist so, ja. Du, also ich meine, wir reden hier über machen wir es klipp und klar. Wir reden hier über 90.000 Euro.
Ja, crazy.
Zwei Monos, ja, die jetzt nicht mal, also das sind, da kann man jetzt nicht drin wohnen. Und also sie sind, es sind keine begehbaren Endstufen, sagen wir es mal so. Mhm. Und trotzdem, also man ist irgendwie immer versucht, da das Haar in der Suppe zu finden und zu sagen, meine Güte, sind bei denen jetzt alle Sicherungen durchgebrannt. Und dann drückt irgendjemand die Play-Taste, mhm, und auf einmal ist man fasziniert. Also man muss schon sagen, wenn wenn Ferrari-Produkt, so nennt man das manchmal, wenn, also irgendwie was, was völlig aus der Linie schlägt, mhm, und so weit oberhalb von allem anderen ist, dass es sich dabei nur noch um puren Luxus handeln kann. Und tatsächlich erfüllen diese Endstufen das aber ziemlich gut, weil die haben vorne dieses, also die haben vorne einmal dieses kleine Bullauge, was die, ja, Climax-Modelle oben als Lautstärkeregler am Deckel haben. Da laufen verrückteste Lichtspiele ab, je nachdem, was die gerade für Wehwehchen hat, die Endstufe, oder ob sie angeht, ob sie ausgeht. Alle möglichen Dinge, mhm, werden dadurch so kleine Lichtlaufereien indiziert. Und dann muss man auch sagen, das Gesamtdesign ist unglaublich gefällig, weil die sind jetzt deutlich bulliger. Die sind ungefähr so groß wie, ich würde mal schätzen, 6 oder 7 aufeinander gestapelte alte Climax-Solos, diese flachen Flundern.
Ja.
Also es sind schon richtige Brocken geworden. Da wurde uns auch, also Lin geht da vergleichsweise offen mit um. Die haben natürlich mit ihren Climax-Streamer für ebenfalls um die, naja, bis zu 45.000 Euro kann man dafür loswerden, je nach Ausbaustufe, haben die ein ordentliches Fund vorgelegt, auch was das Design angeht. Und da haben die alten Solos nicht mehr zugepasst. Die alten Climax-Modelle, diese Flundern, ja, da musste irgendwas her, was nicht nur optisch, sondern auch so vom Image und vom Charakter wieder besser zu diesen Oberklasse-Komponenten passt. Und da haben die sich eben das neue Design ausgedacht, das im Grunde genommen ein aufrecht gestellter und nach hinten erweiterter Climax ist, also Climax-Streamer. Mhm. Weil auch dieser, ja, wer schon mal den Climax-Vorverstärker-Streamer gesehen hat, der wird die Elemente sofort wiedererkennen. Das ist im Grunde genommen der Gehäusedeckel, der nach oben geklappt, also aufrecht geklappt wurde, sodass er jetzt die Front bildet. Und hinten ist das Gehäuse mit seinen, da müssen Unmassen von Transistoren drin sein. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt, weswegen wir am Anfang, was den Test anging, so ein bisschen so am Überlegen waren, ob man das machen kann und wie man das machen kann. Also wir haben zum Glück Fotos vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir sind nach Bamberg gefahren, zu HiFi Bamberg, die so freundlich waren, uns im Grunde genommen den Laden für etwas mehr als einen Tag völlig zu überlassen, so dass wir uns da nach Strich und Faden und mit verschiedenen Lautsprechern mit den Climax austoben konnten. Und es war wirklich so, dass wir da hingekommen sind und der Inhaber hat uns den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, ich bin beim Friseur. Viel Spaß. Okay. Und dann konnten wir da hören und ausprobieren und wir haben auch oft Pause gedrückt und haben diskutiert und über Dinge gesprochen und so mit dem Kollegen Heckers, der den Test am Ende geschrieben hat. Und das nächste für uns war nämlich, dass wir keine vernünftigen oder in unserem Stil keine Bilder machen konnten, weil eine Endstufe dieser Preisklasse, also es gibt, Lin selbst hat in Deutschland keine Muster davon, weil die ersten Modelle, die überhaupt gefertigt werden konnten, die ist noch ultra rar, die gingen direkt zu Händlern, die Interesse daran hatten. Die sind natürlich in der Rangliste, stehen die ein bisschen vor den Redaktionen, die im Zweifel nur Kratzer in die Gehäuse machen. Und eine 50.000 Euro Endstufe, die einem nicht selbst gehört, die schraubt man auch nicht so gerne auf, um ein bisschen an den Innereien rumzufummeln und Fotos zu machen. Das ist alles schwierig. Mhm. Aber wie gesagt, nach den ersten zwei Tönen, die aus dem Ding kamen, waren wir versöhnt und dachten, ja, okay.
Wie gesagt, mein kurzer Messeeindruck war auch, ja, absolut, das Ding funktioniert und läuft. Ja, man muss das Preisschild an der Stelle, glaube ich, wirklich ausblenden, wer es über hat.
Ja.
Toll. Dann ist das echt eine Überlegung wert, weil das Ding kann was.
Das ist auch, Lin ist da so eine eigene Welt. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Climax Solo 800, in Klammern 800 steht für die Wattleistung selbstredend, die ist im Grunde genommen auch nur so als Option gedacht, weil das natürliche Habitat der Streaming-Vorstufe ist natürlich die 360, also die aktive Standbox, die wir vor, ich glaube, es ein Dreivierteljahr her oder sowas hatten wir die mal als Titelbabe auf der Fidelity.
Ja.
Und da steckte im Grunde genommen schon ein Teil der Logik von der neuen Climax Solo 800 drin. Da allerdings noch aufgeteilt in unterschiedliche Verstärkerzüge. Also da waren es dann im Grunde genommen drei Solo 300 oder irgend sowas, die aufeinander gesteckt waren. Und hier ist es jetzt eine Endstufe für den Vollbereichslautsprecher. Gibt im Grunde genommen einfach nur die Möglichkeit, ich möchte diese Climax-Welt allerdings mit den Lautsprechern, die ich für mich rausgesucht habe.
Ja.
Und dann wird diese Endstufe ein Thema. Ansonsten kann man die einfach ausblenden.
Ausblenden ist schön in dem Zusammenhang, ja. Wir haben noch zwei weitere Verstärker, die, ich sag mal, eher im bezahlbaren Bereich unterwegs sind in der aktuellen Ausgabe 75 vom Fidelity Magazin. Da gibt es einmal preislich völlig im grünen Bereich für 1500 Euro den Neubert NewConnect Amp XL. Der schon richtig viel kann. Und es gibt noch, dazu kommen wir dann kurz danach, noch einen Röhrenverstärker. Fangen wir mit dem Neubert an. Also da sind wir jetzt wirklich mal bei einer Preisregion, wo man nach ein bisschen Zurücklegen am Monatsende in einer realistischen Zeit auch drauf kommen kann. Ja. Das Ding ist ja, wie sagt der Brite, versatile oder vielfältig und anschlussfreudig.
Anschlussfreudiger, als man denkt. Tatsächlich ist das heute so, wenn diese Geräte ausgestattet sind mit einem Bluetooth, einem WLAN und einem LAN-Anschluss, kann man gar nicht überblicken, wie viele Quellen da hypothetisch möglich sind, weil es gibt ja so viele Protokolle und Zugangsmöglichkeiten. Und wenn man dann irgendwie die Tidal-App auf seinem Smartphone startet, sieht man auf einmal, man kann die übergeben an den Verstärker und der loggt sich dann selbst im Streaming-Dienst ein mit den soeben erhaltenen Daten und bla bla bla. Also unfassbare Möglichkeiten. Im Grunde genommen haben wir hier eine Hybrid-Variante von dem, es gab mal von Neubert so einen kleinen MX, hieß der. Das war so ein ganz smarter, winzig kleiner Hosentaschenverstärker, hätte ich jetzt fast gesagt, mit ordentlichen Leistungswerten. Und dann haben die ja letztes Jahr auf der Messe vorgestellt, hatten wir auch gerade im Februar oder so im Test, diesen NuConnect X, ganz genau, NuConnect X heißt er, der Vorverstärker mit 10.500 Möglichkeiten und Anschlüssen. Dessen Logik steckt im Grunde genommen jetzt in dem kleinen Amp, dem Amp X, und der ist damit upgegradet worden zum Amp XL. Will heißen, das ist im Grunde genommen ein Amp X, oh Gott, ich komme da immer mit den Bezeichnungen durcheinander. Verzeihung, ich mache mich jetzt auch gar nicht über das Neubert-Konzept lustig oder so, da ist das hat alles seine Berechtigung und sein, das ist schon in sich stimmig. Nur wenn man jetzt hier nicht das Skript vor Augen hat, ich versuche das gerade alles aus dem Kopf, dann sind die Bezeichnungen schon ein bisschen sehr eng beieinander. Also wir haben den XL, das ist ein Vollverstärker, muss man erstmal sagen. Also wir haben keine Vorstufe oder so, sondern es ist ein Vollverstärker mit 3-4 analogen, 3-4 digitalen Zugängen. Es gibt ein bisschen Phono, der Phono-Pre ist auch wirklich brauchbar. Und dann gibt es halt den digitalen Kern, den wir mittlerweile von allen anderen Neubert-Geräten kennen, weil das ist, da haben die wirklich eine Gleichschaltung durchgeführt. Alles, was diese DSP-Mimik an Bord hat, kann dasselbe. Das heißt, wir haben eine Loudness-Funktion, wir haben einen Equalizer, der so eine Art Präsenzanhebung realisieren kann. Das heißt, wenn ich abends mal noch etwas später einen Film gucken will, kann ich den Bass absenken und gleichzeitig die Mitten und Höhen etwas anheben. Das ist im Grunde genommen, geht das so ein bisschen dieser alten Neubert-Klangwippe da nach. Dann habe ich programmierbare 5-Band-EQs drin. Ich habe eine Raumkorrektur, die ich mit iPhones direkt machen kann. Für Android-Phones muss man sich für 49 Euro noch irgendwie so ein Aufsatzmikrofon besorgen. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Und so weiter und so fort. Also der hat Milliarden von Möglichkeiten, die man überhaupt nicht überschauen kann. Im Grunde genommen ist das so, dass ich den Verstärker aufstelle und gucke dann mal, wie ich mit meinem Hörraum am besten klarkomme. Nehme ich einfach die Klangwippe, probiere ich den 5-Band-EQ aus oder arbeite ich lieber mit der integrierten automatischen Raumkorrektur, die hervorragende Ergebnisse bringt, aber nicht zwingend immer das Beste. Kann auch sein, dass es einfache Absenken von dem Bass auf einem ganz bestimmten Frequenzband bei mir die bessere Lösung ist, weil ich genau da ein Problem habe und die anderen Frequenzbänder gar nicht angetatscht werden müssen.
Da sind wir wieder beim Raum auch, ja klar.
Da sind wir wieder beim Raum, das ist das große Thema, ja. Und insofern ist der, also im Grunde genommen kann man sagen, wem der MX zu klein war und wer mit einer reinen Vorstufe mit 10.000 Möglichkeiten nichts anfangen kann, der ist hier genau richtig aufgehoben. Das Kompromissthema, und er kostet nur ein Drittel von der großen Vorstufe. Also Win-Win. Ist übrigens ein Vollverstärker, den man auch mit den Funklautsprechern von Neubert verbinden kann. Das heißt, ich habe hier tatsächlich, im Grunde genommen die Vorstufenfunktion mit dieser ConnectX-Funktionalität, kann aber meine Passiven mit anschließen.
Du kannst übrigens bei Nubelt auch die Empfänger extern bekommen. Das heißt, du kannst jeden Lautsprecher, den du hast, jeden Aktivlautsprecher, damit dementsprechend auch anfahren von dem Verstärker.
Ja, richtig, richtig. Das geht grundsätzlich, die sind da extrem flexibel. Ich meine, hier ist der Vorteil, ich kann zum Beispiel meine kleinen Kompakten als Schreibtischmonitore an dem Verstärker nutzen. Und wenn ich da mal irgendwie ein bisschen aufdrehen will, habe ich unter Umständen rechts und links noch ein Pärchen von den neuen Aktiven stehen. Und damit kann ich dann richtig amtlich aus 4 Meter Distanz Musik hören. Und also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, weil über die App zumindest lassen sich die angesteuerten Lautsprecher auch umschalten. Man könnte zum Beispiel die gesamte Nuzio-Familie, haben wir auch schon mal den Nuzio 15, den großen Standlautsprecher vorgestellt, die könnte man alle drei nebeneinander aufstellen und könnte ständig hin und her schalten über die App, über welchen Lautsprecher man jetzt gerade wieder gibt. Das ist alles extrem flexibel, weil da steckt dieser Multiroom-Gedanke drin. Mhm. Das ist ja nicht gesetzt, dass ich die nebeneinander im gleichen Raum habe, sondern die können auch im ganzen Haus verteilt stehen.
Nehmen wir mal die App aus der Gleichung raus, gehen auf das Thema Verstärker. Ich habe es ja vorhin angesprochen, ein in sehr klassischer Bauweise, nämlich Röhre. Da haben wir den Copland CTA 407 mit dabei. Und das Spannende ist, dass der Kollege Aschenbrunner, der es geschrieben hat, sich nicht mit dem Gerät, so wie es da steht, allein zufrieden gegeben hat, sondern mal überlegt hat, welche anderen Röhren könnten dazu passen und wie klingt das? Also ich finde, das ist so ein bisschen so ein Hands-on-Artikel auch. Also der ist so ein bisschen mal auch was Griffiges, was Neues. Das kann man jetzt hier im Podcast gar nicht in Gänze erklären. Aber das ist ein ganz großer Lesetipp für mich. Und das war auch das Ding, wo ich, als ich das Heft in der Hand hatte, zuerst reingeguckt habe. Ne? Also da stehen so Röhrensätze von dem und dem Hersteller und das geht dann in die und die Richtung. Nur hat der Kollege auch sehr viel Erfahrung mit Röhren und hat ganz viel Tuning mit seinen Verstärkern gemacht. Und ich kenne seine Anlage da, also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, der so viel Röhren, wie der hat, also ja, habe ich nicht an Schallplatten so ungefähr. Und ich habe viele. Also das ganz tolles Ding. Ich glaube, da sollten wir auch auf das Heft verweisen, weil wir natürlich nicht die kompletten Inhalte der Testberichte, auch wenn wir manchmal ein bisschen ausführlicher sind, hier im Podcast besprechen können. Denn wir wollen es ja verbinden. Ne? Also wir wollen verbinden, wir wollen neugierig machen auf die Themen. Wir wollen uns auch ganz locker darüber unterhalten. Und ich glaube, der ein oder andere hat auch schon Kritik von uns hier im Podcast gehört an manchen Produkten, in manchen Bereichen. Dafür ist der Podcast auch da, aber wir können nicht das Heft ersetzen, wollen wir auch gar nicht, sondern wir sind Fidelity und das ist eine gesamte Marke und so muss man es, glaube ich, auch verstehen.
Ja, man könnte vielleicht noch anmerken, dass der Verstärker uns zu dieser Herangehensweise provoziert hat, denn der Kern der ganzen Geschichte ist, dass der Verstärker selbst eine Autobias-Funktion hat für ganz, ganz viele unterschiedliche, ich glaube insgesamt 6 unterschiedliche Röhrentypen werden da unterstützt und genau an der Stelle ist bei uns der Gedanke aufgekommen, das wäre doch super, wenn man das mal ausprobieren könnte, dieses Autobias. Und aus diesem ersten wäre doch toll, wenn wir das mal mit einem Alternativsatz könnten. Ja. Ich glaube, wir haben, um das noch abzurunden, im Artikel finden Sie dann natürlich die volle Wahrheit. Ich glaube, wir haben 3 unterschiedliche Vorstufenröhren und 6, ja ganz genau, 6, ich muss immer rechnen, weil wir haben natürlich nur 5 Endstufensätze nachbestellt. Aber es ist ja noch einer dabei, richtig? Wir haben insgesamt 6 Endstufenröhrensätze dabei gehabt.
Schon krass. Also ist verrückt. Also dann noch nur erwähnt, ganz kurz, wo wir schon bei krass und verrückt sind, hat derselbe Kollege auch Doppelmonos gehabt, aber ein Doppelmono Phono-Vorverstärker. Das finde ich auch mal eine grundsätzliche Idee. Vom Facemation ist der. EA 550 heißt das. Pärchen. Das sind nicht einfach nur zweimal das gleiche Gerät. Es gibt dann tatsächlich das linke und das rechte Gerät, was sich auch baulich tatsächlich durch spiegelverkehrt angeordnete Elemente oder Eingänge und Ausgänge auf der Rückseite auszeichnet. Also die sind wirklich so zusammen konzipiert als Doppelmono. Finde ich auch super spannend und ist auch irgendwie so ein Thema. Dafür sind, glaube ich, ja, wir Magazine auch da, dass man solche Sachen mal überhaupt entdecken kann, finden kann und dann möglichst gute Eindrücke von den subjektiven Eindrücken unserer Autoren dann lesen kann und ja, das macht einfach Spaß an unserem Hobby, glaube ich.
Absolut. Das ist tatsächlich auch ein Test, der so ein bisschen diesen Hintergedanken des letzten Quäntchens hatte. Also das ist wirklich so für alle, die denken, sie haben schon bei Phono schon alles durch, die sollten sich das Ding mal ansehen. Und es ist auch, also es ist nicht nur ein besonders aufwendiger Phono-Vorverstärker oder Entzerrer, durch diesen Doppel-Mono-Aufbau, sondern auch die Einstellmöglichkeiten und das ganze Setup und so weiter und so fort. Und die Möglichkeiten im Generellen sind hier ziemlich außergewöhnlich. Facemation EA550, falls jemanden interessiert, wie das gute Stück heißt.
Genau, und Facemation ist, glaube ich, den Analogliebhabern, glaube ich, doch bekannt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Name da auf dem Schirm ist. Zwei Sachen würde ich gerne noch ansprechen, bevor wir auf weitere Themen auch gehen. Zum einen haben wir natürlich ein Titelthema. Was besonders hübsch ist, das kann der Hersteller schon lange. Und das ist der Goldnote Mediterraneo X. Das ist ein wunderbares Laufwerk. Auch das bitte nachzulesen und vor allen Dingen mal zu gucken. Der sieht sehr leicht und fluffig auf unserem Titelbild aus. Aber was da an auch Maschinenbau drin ist und was da an in der Fertigung drin, das ist nicht nur eben zwei hübsche Platten übereinander gelegt, sondern da ist ein bisschen mehr Hirnschmalz reingeflossen für einen heutzutage eher durchschnittlichen Preis. Und ja, spannender Bericht, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen und ist auch ein Hingucker, deswegen ist er auch bei uns vorne drauf. Und eine Sache, wo wir nochmal dieses preisliche Auge einmal ein bisschen zudrücken, ist noch ein Streamer.
Streamer. Er
gehört sein. Wir haben heute ein bisschen was von dem Umfeld, glaube ich, vorgestellt schon. Und zwar ist das der AVIC, der große AVIC-Streamer. Boah, mein lieber Freund, das ist auch Geld, was man dafür ausgeben muss. Soll ich die Summe mal sagen?
Sag mal.
67.000 Euro für einen Streamer, Duck.
Allerdings, wollte gerade sagen, mit DA-Wandler an Bord. Ja, der ist.
Danke.
Ja, man muss klipp und klar sagen, es gibt ja unterschiedliche Beweggründe. Ja, ich fühle mich immer, als würde ich dafür argumentieren, aber wir reden ja mit den Herstellern, lassen uns die Dinge auch erklären. Und manchmal fällt da der Groschen. Ich habe zum Beispiel, es ist noch gar nicht lange her, habe ich mal den Moment geschildert, als bei Audionaut, da waren wir in der Entwicklung letztes Jahr im Dezember, als bei denen auf einmal ein DA-Wandler zum Leben erwachte, der eine völlig neue Technologie an Bord hat. Mhm. Und da erzählten die uns, die sind alle ausgeflippt, die sind richtig wild geworden, die Entwickler. Eigentlich so ein bisschen so unterkühlte, mal gucken, auch mit Journalisten reden, heute will ich das gar nicht so gern. Und auf einmal sind da die Sektkorken geknallt. Und da merkte man, was für Emotionen da auch drin stecken, wenn nach vielen Jahren Entwicklung, und da in dem Fall waren das wirklich Jahre, plötzlich der zündende Funke da ist und das Gerät läuft, wie es soll. Und das ist hier ganz genauso. Wir haben hier einen Streamer vor uns, der zumindest von Seiten der Dänen eine vollkommen neue Technologie einführt. Dafür müssen Chips entwickelt werden, die müssen programmiert werden. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Eigentlich muss man sich fragen, warum macht das nicht jeder so? Weil Begriffe wie Oversampling, Upsampling sind ja jetzt nichts Neues mehr, gibt es seit den 70ern. Wir haben ja bei dem DA-Wandler, um mal ein bisschen weiter auszuholen, grundsätzlich das Problem, die Arbeitsweise von einem DAC ist ziemlich sauber, überhaupt kein Thema. Mhm. Aber wir haben Clock, also da ist irgendwo immer eine Clock in der Nähe, die insbesondere bei 44 Kilohertz, ist die noch nicht zu weit aus dem Hörbereich heraus. Und wie man von dem ganzen Fourier-Theorem weiß, wenn ich irgendwo bei 44 Kilohertz ein Taktsignal habe, dann gibt es Spiegelungen nach unten und es gibt Spiegelungen nach oben. Das heißt, ich höre was davon. Also muss in einen DA-Wandler immer ein Filter eingebaut werden, damit Störungen von der Glock und auch noch andere Dinge, die da reinstreuen, ausgefiltert werden können. Da habe ich das Problem, dass ich die Phase versaue, weil jedes Filter immer auch Einfluss auf die Phase hat.
Absolut,
und zwar in der Form, dass ein Filter immer linear die Phase dreht. Das bedeutet, alle Frequenzen werden um die gleiche Gradzahl verzögert. Was den Nachteil hat, hohe Frequenzen, die ganz kurze Wellenlängen haben, die werden nur um ganz, ganz klein wenig verzögert. Tiefe Frequenzen, die einen sehr, sehr langen Wellenbereich haben, die werden halt relativ lang verzögert, sodass mir die Musik auseinandergerissen wird. Also der Bass hinkt hinterher. Und da ist jetzt der Michael Börresen hergegangen, hat gesagt, Moment, warum bauen wir denn einen DA-Wandler nicht, dass der jedes Signal behandelt wie DSD? Weil das eigentliche Geheimnis von dem SACD-Signal ist nicht, dass es so besonders toll ist oder eigentlich ist da überhaupt nichts Besonderes dran. Es ist einfach nur ein analoges Abbild, ein digitales Abbild der analogen Schwingung, so muss man es richtig sagen. Und der Punkt ist einfach, es liegt im Megahertz-Bereich. Und das ist so weit außerhalb des Hörbereichs,
das ist weit weg, ja.
dass ich mir um die Hörbarkeit von Störsignalen, die mit der Glock zu tun haben, überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Und was die gemacht haben, ist einen völlig eigenen, also wirklich selbstentwickelten DA-Wandler-Chip zu bauen, der im Megahertz-Bereich arbeitet. Das heißt, ich habe einen Upsampler, der auf Dope ist und dann noch irgendwie 2 Wodka gekippt hat. Der macht aus dem PCM von 44 Kilohertz dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, 20, 22, 24 Megahertz, irgendwas in dem Bereich.
Verrückt, ja.
Und dann kann der das einfach linear wandeln und braucht am Ausgang keine Filter. Fertig ist der ganze Drops. Das bedeutet, im ersten Moment klingt das so, als bezahlt man hier exklusive 67.000 Euro, um am Ende noch weniger zu haben als bei anderen DA-Wandlern, weil ja Bauteile fehlen. Aber nein, das ist genau der Gag.
Okay, ja.
Und das entwickelt man halt nicht an einem Samstagvormittag. Und dann kommt eben dazu, dass die gesagt haben, wenn wir jetzt diese neue, völlig neue Technologie in den Handel bringen, dann muss das natürlich in unseren Premium-Modellen stecken. Also steht da eine 880 dran, SD880 heißt das Gerät. Der sitzt im selben Gehäuse wie der große Verstärker und ist preislich angepasst.
Ich hab das Ding ja im Hörraum gesehen, also es ist eine Maschine, also das sieht schon.
Das ist echt.
Das sieht schon, man steht davor und sagt, boah, also wirklich dieses.
Das ist schon wirklich fett.
Man staunt, das ist schon klasse.
Ja, und das Design stammt eben wieder aus. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt aus Gryphon-Händen, aber der Rasmussen, der Designer, der ist ja ehemaliger Gryphon-Inhaber und Designer gewesen. Also auch das erkennt man wieder, wenn man es weiß. Das hat schon alles Hand und Fuß. Und wer sagt, bei 67.000 Euro kriege ich Schnappatmung, wofür ich höchstes Verständnis habe, der setzt sich hin und wartet ein bisschen, weil das wird mit Sicherheit nicht unique bleiben in der Klasse. Also das wird früher oder später wird das runtertransferiert in die kleineren Modelle. Also jeder kann diesen DA-Wandler haben.
Ja, irgendwann.
Wer so auf die eine oder andere Weise.
Genau, und Herr Nyquist wusste ja damals noch nicht, als er sein Theorem entwickelt hat, dass man da Filter für braucht, weil da gab es diese Wandlertechnik ja noch gar nicht. Der hat ja nur gesagt, ich muss eine Übertragungsfrequenz haben, doppelt so hoch wie das, was ich hören möchte, beziehungsweise übertragen möchte. Daher kommen diese 44.1 als Sicherheitsabstand zu den 20 Kilohertz, die wir theoretisch mit unseren Ohren wahrnehmen können. Das nur noch mal so als Mini-Abriss, wo überhaupt diese Frequenzen und die Zahlen herkommen. Das macht ja dann auch irgendwo alles, oder ergibt irgendwann auch alles Sinn. Zurück zu dem Thema Skandinavien und zurück zum Thema Entwicklungen. Du warst auch unterwegs und zwar in Skandinavien, ein bisschen nördlich jetzt davon oder nordwestlich davon, nämlich in Norwegen.
Ja, ein bisschen nordwestlich von Dänemark, wo die Audio Group sitzt, meinst du?
Genau das meine ich.
Ich wollte gerade sagen, wir waren ganz im Süden von Norwegen.
Ja.
Zu Besuch bei Elektrokompanie, bei einer Firma, da konnte ich erst gar nichts mit anfangen, namens West Control. Das ist die Holding, zu der Elektrokompanie gehört. Und der Besuch ist schon seit längerer Zeit anberaumt gewesen. Und ich muss zugeben, normalerweise, ich habe gar keine Rücksprache gehalten, weil normalerweise geht man davon aus, dass man zu dem Hersteller gefahren wird, weil die irgendeine Neuheit am Start haben. Vor Ort musste ich dann feststellen, dass die gar keine Neuheit hatten. Also die haben natürlich die AW800, AW300, um die sich auch sehr viel drehte bei unseren Gesprächen. Aber im Grunde genommen war das einfach nur ein Meet and Greet, kommt mal wieder vorbei. Und da kommt überhaupt mal vorbei. Für mich war das erste Mal bei denen. Wir wollen euch mal kennenlernen und möchten vor allem, dass ihr uns mal kennenlernt, weil Elektrokompanie ist ein Hersteller, der durch seine Geschichte in so einer ganz irgendwie. Einmal ist das eine Firma, bei der man, die kann man wirklich als so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnen, weil ich kenne Leute, die stehen ja auf die analoge Welt und ich kenne Leute, die stehen ja auf die digitale Welt und Verstärker so oder nein, ich möchte lieber eine Röhre. Und wenn man dann Elektrokompanie sagt, sagen auf einmal alle so, ja, das ist ziemlich gutes Zeug, das geht. Ja. Da kann, also irgendwie eine Firma, das habe ich schon immer so im Hinterkopf, auf die sich alle einigen können.
Und auch absolut zeitloses Design nach wie vor.
Absolut. Ja. Das haben die wirklich in den späten 70ern haben die das Design einfach so in den Raum geworfen, muss man sagen. Mhm. Da hat sich gar keiner größere Gedanken drum gemacht mit diesen Acrylfronten. Es sah einfach nett aus und verhindert, dass die Schriftkratzer kriegt. Fertig. Und das haben die jetzt so lange durchgezogen, dass es mittlerweile was Ikonisches hat. Und auch bei den Endstufen ja in etwas veränderter Form mit diesen dicken Tasten und so wieder aufgegriffen wurde. Da gibt es, glaube ich, intern keine Diskussion, ob man daran mal was ändern möchte.
Nee, würde ich nicht machen. Nee.
Das Interessante an dem Besuch war, dass das losging mit einer Rundfahrt durch einen Fjord. Und dann sind wir mit dem Auto durch Stavanger gefahren, haben uns diese historische Altstadt angesehen, sind in den Bergen gewesen. Und so dachte, oh, netter Ausflug. Und das haben die dann aber wirklich aufgegriffen später und uns erklärt, muss man alles mal gesehen haben, weil das ist Elektro-Kompanie. Wir leben in dieser Umgebung. Mhm. Fast jeder Angestellte hat oben in den Bergen irgendwo eine kleine Hütte und die sind alle sehr naturbezogen und sehr umgebungsbezogen, muss man sagen. Habe ich erst gar nichts mit anfangen können. Aber wenn man die Umgebung mal gesehen hat, versteht man das auch, weil Norwegen, anders als wir das aus Deutschland kennen, Rückzugsräume bietet. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es wird mir alles zu viel und ich brauche mal Abstand, um mal ein bisschen nachzudenken, steige ich ins Auto, fahre eine halbe Stunde und bin in der Pampa. Und zwar so richtig. Und haben die uns auch erzählt, das macht irgendwie einmal so ein bisschen aus, warum Entwicklungen bei denen durchaus mal ein bisschen länger dauern, aber dafür auf der anderen Seite so ausentwickelt werden, dass die ganze Firma und das ganze Team dahinter steht. Und die haben uns auch erklärt, dass sie zum Beispiel bei der Entwicklung der neuen Endverstärker, die jetzt kamen, die AW800, die AW300, die hatten 1 Million Ideen auf dem Tisch und haben das alles zusammen in den Pool geworfen, rumprobiert, Endstufen, Prototypen gehört und nachher diskutiert, ist das überhaupt noch Elektro-Kompanie? Natürlich kann man einen Verstärker immer noch besser bauen, aber dann hat man irgendwann so einen Messtechnik-Verstärker vor sich stehen, der überhaupt keine Lebendigkeit mehr hat. Und Elektro-Kompanie steht doch sehr für die Musikalität tatsächlich und für diese beschwingte Lebendigkeit, die in den Komponenten, weil das ist so ein gemeinsamer Nenner, egal wie die Dinger klingen, egal ob es ein Streamer ist, egal ob es ein Verstärker ist oder weiß der Teufel was, der CD-Spieler, man drückt die Play-Taste und man hat so einen Swing in den Geräten, finde ich.
Ja, das ist eine Sache. Selbst bei dem kleinen Vollverstärker, der übrigens echt preiswert ist im wahrsten Wortsinn.
Ja, und dann habe ich tatsächlich bis jetzt immer gedacht, die haben den Kniff halt einfach raus und wissen, wie das geht. Aber nein, das ist wieder das Ergebnis von unfassbar viel Arbeit, Diskussionen, dann und wann auch mal eine Streiterei, nachdem man sich dann ein bisschen zurückziehen muss.
Okay.
Und am Ende werden aber Kompromisse gefunden, die nicht nur neue, bessere Produkte auf den Tisch bringen, sondern diese Produkte eben auch ins Portfolio einbetten, klanglich. Und das war im Grunde genommen so der Kern unseres Besuchs. Der war ein bisschen garniert noch. Wir waren unter anderem, daraus habe ich eine eigene kleine Geschichte gemacht, nur so ein kleiner, wir sind mal da gewesen, wir waren in Norwegens einzigen Vinylpresswerk. Und das ist total spannend gewesen, weil wir haben schon Geschichten über Vinylpresswerke im Heft gehabt und ich habe schon viel darüber gelesen, aber sowas mal mit eigenen Augen gesehen zu haben, was für eine archaische Technologie das eigentlich ist.
Ist es.
Und dass das immer noch Pressen sind, die mit Konzepten aus den 40er Jahren arbeiten heutzutage, wo es dampft und qualmt und pufft und zischt und ja, das ist wirklich spannend anzusehen. Die haben ich muss zugeben, ich habe vergessen zu fragen, welches Label das war, aber die haben in den 90er Jahren gab es mal eine kurze Phase, da haben die ganzen Presswerke geschlossen und gar nicht selten hieß es dann bei der Sony in Köln zum Beispiel gegen Selbstabholung.
Ja,
dann konnte man sich da die Vinylpressen rausholen, wenn man Lust, Zeit und Nerven dazu hatte und vor allem einen riesen LKW. Da haben die sich, hat sich dieses Vinylpresswerk, das eigentlich ist das nur ein kleiner Raum, die haben sich zwei Maschinen gesichert. Weil die wussten, wenn man will, dass eine läuft, braucht man zwei. Weil die Dinger sind so anfällig, so wartungsintensiv und ständig muss irgendwo Öl nachgepflegt werden. Und man möchte ja, das ist ja Handarbeit. Also die werden ja nacheinander, eine Platte nach der anderen wird gepresst. Und wenn man will, dass wirklich eine Platte ist wie die andere, dann da muss man justieren und einstellen, bis der Arzt kommt. Also die haben uns da so ein bisschen Einblicke gezeigt in die Stellwerke von diesen Maschinen und da wird einem schon schwindlig. Also es ist
Wir sind auf Entdeckung, glaube ich, in dieser Ausgabe 75, so was viele Dinge angeht. Einmal geht es darum, dass mit den Röhren, was wir gerade gesagt haben, wir haben auch sogar einen Praxisartikel zum Thema Tonabnehmer einstellen. Also das heißt wirklich nochmal hands-on was drin bei uns. Wir haben auch was über weltbekannte Studios, das Abbey Road Studio ist mit, oder die Abbey Road Studios sind mit Thema bei uns in der aktuellen Ausgabe. Und was wir auch haben, jetzt vielleicht nicht mit der AW-Quandler-Technologie, aber auch schon ziemlich klasse, es gibt sogar ein Gewinnspiel in der aktuellen Ausgabe. Da kann man einen USB-DAC von Limetree, und Limetree ist ja nichts anderes als die kleine Serie von Lindemann, gewinnen, ist bei uns vorne im Heft zu finden. Da steht dann auch drin, was das Stichwort ist. Dann schnell eine Mail an uns schicken und dann, ich glaube, bis Mitte September ist einzelner Schluss, also bis dahin mal ins Heft gucken und mitmachen und diesen echt guten, also ich kenne die Limetree-Serie, da schlackert man auch mit den Ohren, was aus so einer kleinen Zigarrenkiste.
Die sind großartig, ja.
Was da echt rauskommen kann. Gibt es bei uns auf Seite 12. Das kann ich vielleicht nochmal soweit sagen. Also Seft ist sehr vielfältig. Vielfältig ist auch immer unsere Musik hinten drin. Ich durfte wieder auch zwei Rezensionen beitragen. Ich habe aber noch ein drittes Album, was ich kurz erwähnen möchte, was vielleicht auch auf unsere Playlist kommen darf, nämlich einen schottischen Musiker, Hamish Hawk. Ich weiß nicht, ob du jemals was von dem gehört hast. Der hat vor zwei, drei Jahren mal so eine EP gemacht, die hieß Covers. Die ist mir aufgefallen, weil der hatte darauf eine Coverversion von Please, Please, Please von The Smith. Live eingespielt, Gitarre, Gesang, super klasse. Und der hat so eine sonore, aber trotzdem irgendwie sehr charakteristische Stimme. Und der hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Gibt es übrigens auch auf Kassette. Mit eben dieser sonoren Stimme, catchy Melodien und Gitarre und Synthesizer eigentlich als tragendes Element, was die Instrumentierung angeht. Gut produziert. A Firmer Hand heißt das Album. Und den Track, den ich da empfehlen kann, heißt Man Like Wire. Das ist so eine Indie-Rock-Nummer, die so ein bisschen nach vorne geht, trotzdem transparent ist. Also echt spannendes Ding. Die beiden Sachen, die ich beschrieben habe, die kommen tatsächlich etwas später raus. Die sind noch gar nicht da. Die kommen aber wahrscheinlich, wenn Sie das jetzt hier hören, unseren Podcast, sind sie vielleicht schon draußen raus. Einmal die Dänen, da sind wir wieder, von Efterklang. Die haben nämlich ein neues Album draußen, Things We Have in Common. Die haben eigentlich so einen zeitlosen Klassiker vor gut 10 Jahren gemacht mit Pyramida. Das war so ein Album, was sie nur mit O-Tönen aus einer alten Bergarbeitersiedlung in Svalbard, landläufig Spitzbergen, damals aufgenommen haben. Und ich glaube, so jeder Audiophile hat das Ding doch irgendwo da stehen. Also so einer der letzten modernen Klassiker aus meiner Sicht. Und Things We Have in Common ist das neue Album rund um die Band von Kaspar Clausen. Super mit Chören, mit super tollen, fließenden Arrangements. Der Track Plant wäre das, was ich hier empfehlen kann an der Stelle. Und produktionstechnisch wieder ganz, ganz weit vorne. Und einen vielleicht noch, Tim Barnes. Das ist eine Hälfte von No Man, also der ersten Band, mehr oder weniger von Steven Wilson, den, glaube ich, die meisten von uns kennen, nicht zuletzt als Botschafter von der High End. Powder Dry heißt das neue Album, ist nämlich eigentlich schon draußen, aber ist nochmal verschoben worden auf den 13. September. hat eine neue Plattenfirma, ist nämlich bei der alten Plattenfirma von No Man und Wilson bei Casecope jetzt draußen. Und in letzter Zeit sehr erfolgreich mit auch einem Podcast, die Album Years, wo er mit Steven Wilson über die verschiedenen Jahre diskutiert, wo eben Musik rauskommt. Und da würde ich das Stück Stand Up for the Dying empfehlen. 16 Stücke innerhalb von nur knapp 40 Minuten. Das ist ein ganz anderes Album. Seine Stimme ist natürlich wie immer seine Stimme. Aber mal reinhören, wenn es rauskommt. Also am 13. September kommt das nochmal zu unserem Musikteil. Wir haben natürlich viel mehr Rezensionen, auch aus allen anderen Genres, bei uns in der aktuellen Fidelity drin. Wo wir gerade bei Tonträgern sind. Was ist die Zukunft der Tonträger? Auch das haben wir uns ja schon oft gefragt. Und es gibt mal wieder einen neuen Ansatz, den ich ganz kurz dir und vielleicht auch unseren Hörern vorstellen möchte. Es gibt ein Format, das sind so, Tap-Tape nennt sich das Ganze. Sieht aus wie eine Analogkassette in schönem Artwork in der Regel, mit so ausklappbarem Cover, meistens ganz toll und hochwertig designt, ist aber keine Kassette. So, was mache ich denn damit? Ich kaufe mir also quasi dieses Stück Hardware, das aussieht wie eine Kassette, aber keine ist, und stell mir das ins Regal. Das ist schon mal toll. Also Sammelleidenschaft, das funktioniert. Wie funktioniert es aber rein technisch? Ich will ja auch was hören. Ich mache das so, ich halte es einfach von hinten an mein Handy. Da ist ein NFC-Chip drin und mein Handy wird in dem Moment, wo ich es dran halte, egal welches Handy das ist, zum Abspieler für diese Musik. Das heißt, da gibt es einen direkten Link zu der Firma, die diese Tap-Tapes herstellt, eine deutsche Firma. Da ist auch die Musik gehostet, also nicht bei irgendeinem Streaming-Dienst. Die ist da in originaler Auflösung vorhanden. Und dann spiele ich, hier kommt das kleine Aber gleich, über mein Handy diese Musik ab. Das heißt, ich hole die Leute ab. Auf der einen Seite Sammelleidenschaft. Ich habe was Analoges in der Hand. Ich habe ein schönes Artwork. Ich kann es aufklappen. Ich muss nicht auf den Bildschirm gucken. Auf der anderen Seite das, was jeder von uns in der Hosentasche hat, nämlich das Handy, ist das Abspielgerät an der Stelle. So, jetzt kommen wir mit unserem 67.000 Euro AVIX-Streamer und sagen, ich will es aber darüber hören. Da ist so ein bisschen der Pferdefuß an der ganzen Sache. Also was wohl funktioniert ist, dass ich von dem, was dann bei mir auf dem Handy aufgeht, über Chromecast quasi nativ das Ganze über meinen Streamer dementsprechend an die Anlage geben kann. Also das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Vielleicht entwickelt sich da noch was, das weiß ich nicht, weil es eben keine Zusammenarbeit ist mit großen bekannten Streamingdiensten, sondern der Künstler, die Künstlerin stellt das auf dieser Plattform ein und da kann ich das dann bekommen. Und ich kann es auch nur hören, wenn ich dieses physische Tap-Tape habe, halte ich einmal an mein Handy, dann kann ich es auch zur Seite legen. Ne? Also ich muss es einmal diese Verbindung zwischen dem physischen Sammelobjekt und dann dementsprechend dem Handy einmal.
Das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine Frage gewesen.
Du, das ist nicht so, du hast es dann einmal auf deinem Handy und hast es dann immer. Nee, immer, du musst einmal dieses physische Produkt haben und ranziehen. Ich komme drauf, weil ein Jazz-Label, ein deutsches Jazz-Label, Osella Records, die bringen jetzt ein neues Album auf diesem Format raus, als vielleicht auch so ein bisschen Versuchsballon. Zum einen ist im Jazzbereich natürlich auch das Sammeln von Platten, glaube ich, noch immer eher populär als bei wirklich aktuellen Chart- und Popproduktionen. Zum anderen ist es auch was für die Künstler, was sie auf dem Konzert mal verkaufen wollen. Und ja, jeder von uns hat das Handy dabei. Das heißt also auch die Leute, die, ich kann mir keinen vorstellen, der uns hört, der keinen Plattenspieler hat, aber vielleicht gibt's ja den einen oder die andere, die eben keinen Plattenspieler zu Hause hat, kann diese Musik dann tatsächlich hören mit dem Device, was man immer dabei hat, nämlich dem Handy. Also eigentlich ganz, ganz gut, ganz schlau gedacht, wo auch dieses Label schon so ein bisschen Probleme sieht beziehungsweise herausgefunden hat, ist der physische Vertrieb. Die wissen ja gar nicht, wo schicke ich das hin? Wie wird das im Plattenladen in Anführungszeichen aufgestellt? Ja, an welcher Stelle? Ist das unter irgendwelchen Sammelboxen? Steht das bei Vinyl? Steht das bei den Kompaktkassetten? Wenn es bei den Kompaktkassetten steht, kann ich das noch als solches erkennen? Warum ist es dann vielleicht teurer als die Kompaktkassette und so weiter und so fort? Also wir sprechen so von einem Verkaufspreis von etwa 25 Euro für so ein Tablet. An der Stelle, ich finde es aber einen schönen Ansatz, mal einen anderen Ansatz. Ich kann was sammeln und das Artwork hängt natürlich von den Künstlern ab, ist auch hochwertig, aber auch toll produziert und toll gedruckt, das habe ich schon gesehen. Ob sich sowas durchsetzt, ob das eine Nische bleibt, keine Ahnung. Es ist aber mal eine neue Idee und wo wir immer danach gesucht haben, wo geht's mal hin, das ist zumindest mal ein Ansatz.
Auf jeden Fall, ja. Ich sehe das, ich muss zugeben, ich sehe es auch eher skeptisch, weil ich das nicht an die... Wir haben ja schon solche Dinge erlebt, wie zum Beispiel... Ich will jetzt gar keine Beispiele rauskramen. Die Problematik an solchen Dingen ist immer, dass die Kundschaft, also das finden erstmal ganz viele Leute ganz, ganz spannend. Und dann wird in der Praxis klar, ich muss diese Karte oder dieses kleine Etui oder was auch immer das ist, man müsste es mal in der Praxis sehen. Ich sehe das, ich habe mir gerade die Homepage aufgemacht und sehe hier Abbildungen vor mir und das sieht aus wie so eine kleine Scheckkarte, die in einem Etui steckt. Und auf der Scheckkarte scheint dieser NFC-Chip zu sein, genau, der dem Smartphone dann sagt, wo genau die Musik zu finden ist. Das muss ich dann immer haben, um die Musik hören zu können. Und dann hat man das mal zwei Tage dabei, was aber auch irgendwie blöd ist. Und dann wird der Erste danach fragen, ob man das Ganze nicht so machen kann, dass nach einmaliger Verifizierung der Code dauerhaft auf dem Handy ist und so. Also meiner Erfahrung nach verweichen sich solche Konzepte immer, weil der Bedarf halt in die Richtung geht. Und dann ist es am Ende nicht mehr zu unterscheiden von der Streaming-Musik. Spannend ist es natürlich, wenn die Künstler wirklich den langen Atem beweisen und die Musik wirklich nur auf diesem Medium rausbringen. Wenn zum Beispiel, weil ich sehe das immer wieder an der unglaublichen Bewegung. Ich glaube, wir hatten vor einigen Wochen mal drüber geredet. Das hatten wir uns mal so als potenzielles Thema fürs Magazin rausgesucht, haben dann aber am Ende A, die Zeit, B, den Platz und D, vor allem die entsprechenden Beispiele nicht gefunden. Es gibt immer wieder, ich habe in meinen Playlisten ganz, ganz viele Indie-Bands und Interpreten, die sonst keiner kennt. Da sieht man permanent, ändert sich was an deren Portfolio auf den Streaming-Dienst. Man merkt, die experimentieren rum. Dann werden aus einzelnen Alben werden auf einmal die 1-2 Hits rausgenommen. Also man kann das ganze Album hören, nur der eine Song, den man hören will, der ist nicht dabei. Ja. Frei nach dem Motto, oh, bitte kauft doch die CD oder die Platte, wenn ihr irgendwie unsere Musik mögt, weil das macht ja keiner mehr. Mhm. Und insofern wäre das eine tolle Möglichkeit, wenn sich die Indie-Labels zum Beispiel Endorser von so einem Produkt würden, würden sagen, unsere Musik gibt's nur noch hiermit. Fertig. Für die ganze Streaming-Welt, keine Ahnung, müsste man noch mal ein bisschen Grips investieren. Vielleicht gibt's ja auch da eine Möglichkeit, dass sich die Musik dann, was zum Beispiel geht, ich kann die Musik ja dann von der Homepage hoffentlich in FLAC oder irgendwas, in einem verlustfreien Format.
Verlustfrei, ja.
Und das kann ich ja gewissermaßen an meinen, habe ich ja vorhin bei dem Nubert schon gesagt, es gibt ja Protokolle, mit denen ich die Wiedergabe an ein Wiedergabegerät delegieren kann.
Das geht.
Wenn die sich da auf irgendwas wie Playfi oder sowas aufsockeln, dann ist es auf einmal auch möglich, dass mein, ich weiß nicht, ob der AVIX-Streamer jetzt so Plug-in-tauglich ist, in seiner Programmierung glaube ich eher weniger, aber schon die etwas mehr allerweltsorientierten Streamer wie so ein Lumin oder ein Nubert, die könnten das da mit Sicherheit.
Also
Möglichkeiten gäbe es auch da.
Ja, also ich finde es trotzdem einfach mal ein spannendes Konzept. Ich finde das
auf
schön,
jeden Fall,
dass Leute auf die Idee kommen, Sammelleidenschaft und auch das Besitzen wollen eines Tonträgers, was es ja an der Stelle dann auch ist, zu verbinden mit dem, was wir dabei haben, nämlich eben unserem überall verfügbaren Smartphone. Also die Grundidee ist gut. Mal gucken, ob sich das durchsetzt.
Definitiv.
Wir haben es jedenfalls mal kurz vorgestellt und dann kann uns keiner sagen, wir wären da nicht auf dem Laufenden.
Nee, ich muss auch noch dazu sagen, ich will das nicht kleinreden oder so.
Nee.
Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Das Problem für mich ist da immer, dass eine schön gemachte Homepage oder ein guter Ansatz allein verkauft sich nicht. Man braucht irgendwie so einen Endorser oder eine Idee dahinter. Also es muss irgendwas geben, was die Idee greifbar macht. Und wo ich sage, jetzt habe ich verstanden, warum das ein Nutzen für mich ist. Und das fehlt denen leider noch.
Wir sind heute, glaube ich, relativ lang schon im Gespräch. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass du so ausgeruht nach dem Urlaub bist, dass du einfach gut erzählen kannst und noch ein bisschen mehr dazu ergänzen kannst, zu dem, was ich hier an Stichworten vorgeben kann. Es gibt natürlich auch Reaktionen von unseren Lesern, die wir haben. Und du hast da nochmal was rausgesucht, worauf wir ganz kurz nochmal vielleicht antworten können.
Ganz zeitnah. Der Leserbrief ist tatsächlich heute erst reingekommen und ist eine Reaktion auf die aktuelle Ausgabe, über die wir hier auch reden. Und zwar hat sich ein Leser, ich lasse den Namen jetzt mal beiseite, hat sich etwas beschwert, dass wir einen verkürzten Artikel im Heft haben und fand das unschön, dass Fidelity jetzt auch damit anfängt. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, welche anderen Magazine fast nur noch aus verkürzten Artikeln bestehen. Aber ich will mal aufklären, dass das nicht unser Konzept ist. Also wir haben in dieser Ausgabe, in jeder Ausgabe gibt es die Ein-Klick-Strecke, sind Verweise und Links auf Artikel, die man auf unserer Homepage findet. Gelegentlich, wenn es aus Zeitgründen oder aus Aktualitätsgründen so ist, dass wir einen Test auf die Homepage bringen, bevor er im Magazin erscheinen kann, gelegentlich gibt es dann mal so ein Teaser-Artikelchen, das wir auch oft als Ein-Klick kennzeichnen mit dem Vermerk, guck doch mal auf die Homepage, da findet ihr die ganze Geschichte. Das ist dann tatsächlich nicht in der Fidelity, also im Printmagazin, bewusst verknappt, sondern das ist einfach ein alter Artikel, den es auf der Homepage so schon seit einigen Wochen, vielleicht anderthalb Monaten gibt, auf den wir da nochmal verweisen. Und genauso ist es an dieser Stelle. Es geht namentlich um den Monitor Audio Studio 89 Artikel.
Ja.
Das ist ein Lautsprecher, den die direkt zur Messe als Limited Edition rausgebracht haben, ohne dass es eine Limited ist. Ich will das jetzt gar nicht vorweggreifen. Das ist eine lustige Geschichte. Monitor Audio probiert da was Neues. Fangen wir mal, lassen wir es mal damit bewenden. Den Rest findet ihr im Magazin oder hinter dem Link, den vollständigen Artikel auf unserer Homepage schon seit, ich glaube, 1.7. oder sowas ist das erschienen, irgendwann im Zeitraum. Und das wäre jetzt schlichtweg eine veraltete Geschichte. Deshalb gibt es den hier nur als kleinen Teaser mit dem Vermerk, ganze Geschichte erschienen am 1.7. bla bla bla. Nur grundsätzlich, das kann man vielleicht nochmal erwähnen, die Bemerkung, dass Fidelity natürlich nicht nur als Printmagazin stattfindet, sondern wir genauso mittlerweile ein, mit jeden Tag gibt es neuen Content auf unserer Homepage. Lohnt sich gewissermaßen jeden Morgen um 9.15 Uhr mit der Kaffeetasse in der Hand mal reinzuschauen.
Auf jeden
Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch immer mehr Artikel, die aufgrund, weil sie einmal vom Platz nicht mehr ins Heft passen, aber trotzdem auch so ein bisschen, also wir wollen Dinge über Dinge ja berichten, solange sie aktuell sind. Und dann müssen die auf die Homepage ausweichen. Also da gibt es auch immer eine stetig wachsende Zahl exklusiver eigener Artikel, die so nur angerissen oder überhaupt nicht in Fidelity selbst stattfinden. Das wollte ich nur ganz kurz am Rande erwähnen, mit lieben Grüßen an den Leser. Der kriegt das auch nochmal schriftlich.
Ja, ja, ja.
Nur also als kleine Erklärung.
Es gibt ja auch einfach logistische Dinge, was so ein Printmagazin mit sich bringt. Von der Redaktion, Schlussredaktion, Grafik, Layout,
ja.
Druck, Vertrieb, Versand und so weiter und so fort. Das dauert halt einfach seine Zeit, ist in unserem Metier, glaube ich, nicht nachteilig, aber es gibt halt so ein paar Themen, die sind halt brandaktuell, / Dinge, die wir vielleicht dann noch ergänzt haben oder ergänzen müssen. Da wollen wir uns insgesamt ja auch ergänzen, genauso wie dieser Podcast ja Teil des Fidelity-Universums in Anführungszeichen ist, wo wir auf Dinge hinweisen können, auch über Dinge sprechen, die eben in den anderen beiden Bereichen gar nicht unterwegs sind oder nur angerissen werden, und wo auch immer wieder mal neue Ideen, Impulse oder sowas rauskommen. So wollen wir es ja auch weiter. Also wir wollten schon auf allen Kanälen, glaube ich, spannend sein und interessant sein, aber man darf natürlich auch in alle Kanäle reingucken oder reinhören.
Ja, ich wollte es nur deshalb erwähnt haben, um, ja, Fidelity versteht sich schon als Premium-Magazin, das auch, wenn man sich im Umfeld umschaut, einen Premium-Preis hat, den wir nicht ändern können, weil wir einfach die Druckqualität und so weiter und so fort, die Papierqualität bedingen die Kosten. Mhm. Und ich kann es entsprechend verstehen, wenn man ein bisschen schnaubig reagiert, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie pro Ausgabe 5 oder 6 dieser Teaser-Artikelchen drin wären, wo man dann nochmal auf die Homepage wechseln muss. Aber wir versuchen, das in Grenzen zu halten. Ist in diesem Fall auch, muss ich dazu sagen, einfach nur dazu gekommen, weil wir die Geschichte über den Copeland mit dem Tube-Rolling haben wir verlängert, um eben die Tubes nochmal einzeln präsentieren zu können. Dafür mussten wir eine andere Geschichte rausschubsen und dann blieb eine Doppelseite übrig und wir mussten überlegen, was machen wir damit? Und anstatt jetzt irgendeine Geschichte zu strecken, haben wir eben aus dem Web-Content, diese besonders schöne Monitor-Audio-Geschichte, wie ich finde, weil es ist ein traumhafter Lautsprecher, haben wir sozusagen als Teaserchen ins Heft befördert. Also in dem Fall sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, könnte man sagen. Ja, wie gesagt, wenn sowas in Zukunft vorkommt, jetzt kennt ihr die Gründe.
Genau. Und immer bei uns melden, wenn irgendwie Fragen, Anregungen da sind. Dafür sind wir offen und wir wollen das auch versuchen, hier und an anderer Stelle zu beantworten und darauf einzugehen, weil das bringt uns natürlich auch weiter, wenn wir auch mal den Blick von außen nochmal kommen. Wie wird das wahrgenommen, gerade diese Art und Weise? Aber wir versuchen es dann auch zu erklären oder uns eben die Anregungen auch anzunehmen und auch was bei uns zu ändern. Ich glaube, so flexibel sind wir und wir sind jetzt flexibel genug, um diese Folge 15 vom Podcast zu beenden. Carsten, danke fürs Gespräch mal wieder. Ich weiß vorher, wir haben zwar unser Konzept nicht immer hundertprozentig, was wir machen oder wie wir über die Themen diskutieren, weil das eben dann doch zwei Leute sind, die hier mit dem Thema was zu tun haben und sich einfach drüber unterhalten. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht und alle, die uns bis jetzt gehört haben, da gehe ich davon aus, es hat Spaß gemacht. Auch die alten Folgen sind natürlich nach wie vor erhältlich. Immer irgendwo ein Like da lassen und dann kommen wir in den Algorithmen natürlich auch für Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen sollten, ein bisschen weiter nach oben, wenn es um diese Thematik geht. Und da freuen wir uns sehr, sehr über schöne Rezensionen, aber Kritik, dafür sind wir offen, haben wir gerade eben gezeigt. Und genauso offen möchten wir weiterhin mit Ihnen und euch umgehen. Wir bedanken uns. Zum einen ist es mein Kollege und Chefredakteur Carsten Barmbek. Ich bin Frank Lechtenberg. Wir sagen zusammen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.